Heute im vierten Advent habe ich uns die Weihnachtsgeschichte rausgesucht, und zwar die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Ja, so die Klassiker kennt man ja, Lukas, Matthäus, ja, um eine davon soll es dann auch jetzt den Heiligabend gehen. Ja, so das, es begab sich nach der Zeit, da eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging und so. Ja, denk, ist einem fast auswendig geläufig. Aber auch Johannes hat eine Weihnachtsgeschichte in seinem Evangelium und auch eine Weihnachtsgeschichte in der Offenbarung, die er auch geschrieben hat. Jeweils eine Weihnachtsgeschichte drin. Die klingt einfach nur ein bisschen anders, behandelt aber letztlich das gleiche Thema. Ja, es soll heute um die ersten Verse aus dem Johannesevangelium gehen, wo es um die Größe, um die Gottheit und um die Erhabenheit unseres Herrn Jesus Christus geht. Ja, also die ersten 5 Verse aus dem Johannesevangelium sind eine der Texte, über die man sehr viele Predigten machen könnte, ohne dass man sich wiederholen würde, weil das so viel, gerade auch aus dem Alten Testament heraus, in dem Text steckt. Und deshalb wollen wir uns aber ein paar Aspekte, vielleicht so die Hauptaspekte nur, heute davon anschauen. Ich lese uns Johannes die ersten 5 Verse und noch Vers 14, um den Bogen auch ganz konkret zu Weihnachten zu schlagen. Johannes 1, ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich will noch mal beten, bevor wir uns den Text auch anschauen. Lieber Herr, wir wollen uns Weihnachten vor Augen halten, wollen die Menschwerdung deines Sohnes uns vor Augen halten. Und hilf du uns bitte dabei, schenk bitte Gnade im Reden, auch im Hören, und dass dein Wort uns wirklich auch wieder die Größe unseres Herrn Jesus vor Augen stellt und uns dann festmacht im Glauben oder aber auch erst zum Glauben führt, wo es noch nicht ist. Wirke du bitte durch dein Wort und lehre du uns. Danke dir. Amen. Das ganze Alte Testament macht uns ja klar, dass wir einen Retter brauchen, um überhaupt zu Gott gehören zu können. Ja, das fängt schon letztlich in Bildern, fängt es schon damals im Garten Eden an, aber dann so mit ganz konkreten Verheißungen dann auch direkt nach dem Sündenfall, direkt nach der Rebellion gegenüber Gott, gibt Gott trotzdem schon Verheißungen, wie dass einer kommt, der das Böse wirklich zertreten wird. Und dann aber auch über Noah und Abraham, Mose, das Gesetz mit allen Opfern, aber auch die Propheten, all das deutet letztlich auf diesen Retter, auf Christus hin. Und so zieht sich das durch die ganze Schrift hindurch. Die Erlösung wird aufgezeigt und auch immer mehr konkretisiert, wie die aussehen soll. Wir bekommen immer mehr Details auch mit. Und kommen dann ins Neue Testament, das mit den Evangelien beginnt, die zeigen, wie diese Erlösung jetzt vollbracht wird, die ganze Zeit verheißen war. Die Apostelgeschichte danach, die beschreibt dann, wie sich diese Erlösung jetzt in der ganzen Welt ausbreitet. Und dann kommt noch so ein größerer Block mit Briefen, ja, die so erklären, wie soll jetzt die Gemeinde, diejenigen, die zu diesem Herrn Jesus gehören, wie sollen sie in der Erlösung denn leben? Und die Bibel schließt dann mit der Offenbarung und zeigt, was es heißt, wenn diese Erlösung jetzt auch vollendet ist und es nichts mehr anderes gibt und dann auch keine Erlösung mehr braucht. Heute haben wir einen Text aus den Evangelien, wo es darum geht, wie wird denn diese Erlösung, die die ganze Zeit vorher schon verheißen war, wie wird die vollbracht? Es gibt 4 Evangelien, 3 waren schon geschrieben, als Johannes auch noch gedacht hat, vom Heiligen Geist getrieben, er sollte auch ein Evangelium schreiben. Ja, er war ja wahrscheinlich der Jüngste, der Jünger Jesu, und war mit ihm unterwegs, hat Jesus auch als Mensch gekannt, aber auch bald gemerkt, das ist nicht einfach nur ein Mensch. Und als er dann in seinen älteren Jahren das Evangelium geschrieben hat, ging es ihm darum zu zeigen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist. Ja, die anderen 3 Evangelien, die waren schon da und die haben bewiesen, dass dieser Mensch, Jesus, dass er der versprochene Retter aus dem Alten Testament ist. Johannes hat jetzt einen anderen Schwerpunkt und will uns zeigen, dass Jesus der erhabene Gott selbst ist, der hier geboren wurde. Weihnachten. Und deswegen ist auch seine Weihnachtsgeschichte über die Menschwerdung Gottes ein bisschen anders wie bei den anderen. Ja, er erzählt uns nicht quasi eine menschliche Geschichte, wie sie passiert ist, sondern er fängt mit der Ewigkeit und mit der Erhabenheit an. Ja, während so die anderen Evangelien sich diesen Menschen Jesus Christus anschauen und zeigen, wie besonders dieser Mensch war und dann eigentlich sagen, schaut mal, kein Mensch kann sowas machen, er muss Gott sein, hat Johannes einen anderen Schwerpunkt, ja, und schaut sich Gott an, diesen Gott Jesus Christus und sagt, er ist so besonders, dass er sogar Mensch wurde. Als Gott. Weil diese Menschwerdung, diese Inkarnation Gottes als Mensch, ist, denke ich, eins der größten Geheimnisse, so neben der Dreieinigkeit, die es überhaupt gibt, was es für Gott bedeutet, Mensch zu werden, Gott zu bleiben und seitdem trotzdem noch immer Mensch ist. Selbst jetzt, wenn er im Himmel sitzt, ist Jesus Christus weiter Gott und Mensch in einem. Er hat ja seine Menschheit nie abgelegt. Es ist was Grundlegendes letztlich bei Jesus Christus passiert. Etwas, was es davor nicht gab, und das bei Gott. Ich denke, das ist ein Geheimnis, wie es, wir können es nicht fassen. Und Johannes, er schreibt uns ein bisschen über dieses Geheimnis. Ich lese uns nochmal die ersten 2 Verse vor. Hier geht es um die Göttlichkeit des Wortes. Ja, wir können ja diesen ganzen Text überschreiben, die Gottheit und Erhabenheit Christi. Und zuerst geht es in den ersten beiden Versen um die Gottheit des Wortes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. So beginnt Johannes sein Evangelium. Und aus dem Kontext wird ziemlich schnell klar, das, was er hier mit Wort beschreibt, ist Jesus Christus. Ja? Im Anfang war Jesus Christus und Jesus Christus war bei Gott und Jesus Christus war Gott, könnte man auch sagen. Es beginnt im Anfang. Ja, welcher Anfang ist gemeint? Müssen wir einfach in der Bibel schauen, welcher Anfang denn sonst gemeint sein könnte. Und wenn wir uns ein bisschen mehr auch mit dem Text beschäftigen, vielleicht auch so in der griechischen Ursprache, dann würden sie mich schnell merken, Mensch, die erste griechische Übersetzung vom Alten Testament, die beginnt ja mit genau den gleichen Worten. Ja, wenn wir in 1. Mose 1, Vers 1, wenn wir das aufschlagen, dann beginnt sie mit genau den gleichen Worten. Ja, und die erste griechische Übersetzung des Alten Testaments, das war die damalige Bibel der Leute. Ja, die haben, die konnten eher, also auch die Juden, die konnten eher Griechisch als Hebräisch. Das war denen ihre Bibel. Die haben das auf Griechisch gelesen, wenn sie denn was hatten. Und so beginnt 1. Mose 1, Vers 1, die ersten Sätze der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und genau dieser Anfang, er ist gemeint. Das ist kein Zufall. Johannes schreibt es ganz bewusst. Mit den gleichen Worten beginnt er sein Evangelium. Ja, seinen Teil zu Beginn des Neuen Testaments schreibt er genau gleich wie der Beginn des Alten Testaments. Weil er möchte uns zeigen, dass dieses Wort, das er hier beschreibt, dieser Jesus, dass er dieser Gott und Schöpfer ist, der eben am Anfang der Bibel beschrieben wird. Er ist das Schöpfungswort Gottes, durch das Gott im ganzen Alten Testament spricht. Wenn es dann heißt im Schöpfungsbericht, und Gott sprach und es wurde, dann ist es Jesus. Er ist dieses Schöpfungswort. Ja? Und Gott sprach, dann ist es dieses Wort, das es bewirkt hat, das Johannes hier beschreibt. Wenn ein Jude das gelesen hat damals, dann hat er große Augen gemacht. Was? Dieses Wort Gottes aus dem Alten Testament, das soll Jesus sein? Dann spricht ja das ganze Alte Testament von ihm. Dann gibt es ja nicht einfach nur so ein paar Verheißungen auf ihn oder so ein paar Vorschattungen, sondern dann begegnet mir ja Jesus Christus permanent, weil Gott permanent im Alten Testament redet. Und ja, sagt Johannes, dieser Jesus, er ist die Verkörperung des göttlichen Wortes. In ihm ist alles göttliche Wort zusammengefasst, das jemals von Gott ausging. Jesus ist die Exekutive Gottes, der handelnde Gottes. Wenn Gott im Alten Testament redet, dann ist Jesus derjenige, der das ausführt. Der Handelnde. Der euch das ganze Alte Testament über begleitet. Wenn ihr das Wort, dieses schöpferische, göttliche, wunderwirkende Wort Gottes auch lest, dann erkennt ihr Jesus da drin. Und er, diese Person steckt wirklich hinter diesem Baby in der Krippe. Dieser Gott aus dem ganzen Alten Testament. Und es wird uns hier im Text durch eine Steigerung aufgezeigt von diesem Wort. Ja, wer dieses Schöpferwort aus 1. Mose 1 ist. Der Text sagt ja, dieses Wort, es war schon im Anfang da. Dann war es in diesem Anfang bei Gott und sagt, und es ist zugleich Gott. Schauen wir uns das im Einzelnen ein bisschen näher an, weil das kann ja durchaus verwirrend sein. Das Wort war im Anfang schon bei der Schöpfung da. Das ist das Erste. Das heißt, dieses Wort Jesus Christus ist präexistent, also ihn gibt es schon immer. Er existiert, bevor es überhaupt irgendetwas anderes gab. Wenn er schon da war, bevor irgendetwas geschaffen wurde, dann gibt es ihn also auch schon immer. Jesus, er hat nicht erst seit Weihnachten angefangen zu existieren, ja, mit seiner Geburt. Nee, ihn gab es davor schon. Das ist ein bisschen anders über uns. Er ist der ewige Gott, den es schon immer gibt. Und allein dieser erste Teil, wenn er schon bei der Schöpfung da war, schon in diesem Anfang, als Gott etwas geschaffen hat, da war er schon da. Allein das zeigt schon, dass er Gott sein muss. Weil vor der Schöpfung gab es nichts außer Gott. Er muss Gott sein. Zeigt schon dieser eine einzelne Teil. Wird aber gleich noch viel konkreter. Das heißt aber, es gab nie einen Moment, nie, in dem Jesus Christus nicht da war. Er war schon immer beim Vater und mit dem Vater. Das zweite, und das Wort war bei Gott. Also dieses Wort, das schon immer da war, war in Gemeinschaft mit Gott. Ja, nachher in Vers 18, in diesem ersten Kapitel, heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ja, das Schoß so als das Bild von der engsten Beziehung, wo man immer enger zusammenkommen kann, ist Jesus Christus mit dem Vater. Ja, er war in Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Hinweis auf einen Aspekt der Dreieinigkeit. Nämlich Christus, er war bei Gott. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Personen. Jesus Christus und der Vater sind zwei unterschiedliche Personen. Und trotzdem, er war dort. Und das schon immer. Einzelne zu unterscheidende Personen. Aber jetzt geht es gleich weiter, nämlich, dass man jetzt nichts Falsches denkt, dass da vielleicht im Himmel zwei Götter oder mit dem Heiligen Geist, der später vorgestellt wird, ja, vielleicht drei Götter hocken im Himmel, heißt es gleich, und das Wort war Gott. Also Jesus Christus, er ist Gott. Also es sind eben keine zwei Götter, sondern es ist ein Gott. Trotzdem in zwei Personen. Beziehungsweise mit meinem Geist in drei. Das ist ein Geheimnis. Wir können es nicht ganz verstehen. Wir können es einfach nur so annehmen, glauben und uns daran freuen und wissen, Gott ist größer als unser Verstand. Und wir werden es nicht verstehen. Es ist ein Geheimnis. Aber später hängt diese zweite Person der Gottheit, der schon immer in so inniger Gemeinschaft mit dem Vater war. Er hängt am Kreuz und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat da die Schuld getragen von uns Menschen. Und Gott, der Vater, hat ihn gerichtet für diese Schuld und seinen ganzen Zorn an ihm ausgelassen. Und hat ihn deswegen verlassen, um ihn zu richten. Aber wie sehr auch Jesus diese Gemeinschaft mit dem Vater geliebt hat, das hat man vorher im Garten Gethsemane gesehen, wo er gesagt hat, mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es war schlimm für ihn, überhaupt daran denken zu müssen, was passieren wird. Aber damit auch wir eins in dieser Gemeinschaft sein können, betet er dann weiter, aber nicht, was ich will, sondern wie du es willst. Und da heißt es auch über diese ganze Sache in Philipper 2, in den Versen 5 bis 8 folgendes. Philipper 2, ab Vers 5 heißt es, habt auch ihr diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er hat diese innigste Gemeinschaft aufgegeben, hat sich selbst zu nichts gemacht, indem er ein Mensch wurde. Und sich dann sogar bis zum Kreuz erniedrigt. So ist Jesus Christus. Obwohl er schon immer in Gemeinschaft mit dem Vater war, hat er das für uns aufgegeben. Und wurde von seinem Vater für diese 3 Stunden am Kreuz verlassen. Wir können es uns nicht ausdenken, was das für ihn bedeutet hat. Und wenn es dann solche selbsternannten Zeugen Jehovas gibt, die aus diesem ersten Vers hier Jesus Christus als Gott leugnen wollen, dann geht es eigentlich gar nicht. Sie sagen, ja, man müsste das so übersetzen und das Wort war ein Gott. Ja, einer so von vielen, so ein erhöhter Engel. Aber sollte jemand mal so bei euch klingeln oder vielleicht auch ein Muslim oder so das sagen, könnt ihr trotzdem froh aufmachen, auch wenn ihr jetzt kein Griechisch könnt. Weil einerseits die griechische Grammatik macht klar, dass das nicht stimmt. Wenn man es ganz, ganz, ganz wörtlich übersetzt, dann steht es tatsächlich so da. Aber wenn man ganz, ganz, ganz wörtlich eine Sprache in eine andere übersetzt, dann kommt immer was Komisches raus, was nicht stimmt. Ja, man muss schon die Grammatik auch, die Regeln beachten. Und eben hier wurde das Prädikatsnominativ nicht beachtet. Aber auch wenn man das nicht kann, der Kontext macht klar, dass es eben nicht so ist, sondern dass Jesus Christus definitiv Gott ist. Wir kommen gleich noch in Vers 3, dann mehr dazu. Aber schon aus diesem ersten Vers, denke ich, sieht man das auch schon, dass Jesus Christus nicht nur göttliche Worte hat, sondern selbst das Wort Gottes ist. Und deswegen hat er auch Schöpferworte, die dann Wunder bewirken. Und wenn er ruft, Lazarus, komm raus, dann stehen Tote auf. Das Wort bewirkt Totenauferstehung. Das ist unser Herr Jesus Christus, das mächtige Wort Gottes. In Vers 2 heißt dann, dieses war im Anfang bei Gott. Einfach eine Wiederholung von dem Ganzen, um uns die Wichtigkeit aufzuzeigen, ja, und nochmal das zusammenzufassen, ist jüdischer Stil, ja, wie wenn man jetzt 2, 3 Ausrufezeichen dahinter macht. Das Johannesevangelium fängt also an, uns die Erhabenheit Jesu aufzuzeigen. Wer liegt dort in der Krippe? Vers 3 zeigt uns dann die Schöpfermacht des Wortes auf. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ja, mit dasselbe ist natürlich dieses Wort hier gemeint. Also alles wurde durch das Wort und ohne dieses Wort wurde nichts, was entstanden ist. Wieder so eine Wiederholung. Eigentlich nur einmal wird so positiv ausgedrückt, was ist passiert durch das Wort, und einmal wird es negativ ausgedrückt, was ist nicht passiert durch das Wort, und es sagt nichts. Nichts ist nicht durch das Wort passiert. Ja? Es gibt wirklich nichts. Ja, ist auch wieder so ein hebräischer Schreibstil, um zu zeigen, hier, Achtung, wichtig, ich wiederhole euch das extra nochmal. Und wir sind wieder hier bei 1. Mose 1, bei der Schöpfung. In Johannes heißt es, dass alles durch das Wort geschaffen ist. Und in 1. Mose 1, Vers 3 heißt es, und Gott sprach, und es geschah, ist dieses Schöpferwort, durch das alles geworden ist. Oder in Kolosser 1, in den Versen 15 bis 17, heißt es was Ähnliches, beschreibt uns letztlich ja, die gleiche Sache. Man kann Kolosser 1, Verse 15 bis 17 aufschlagen. Geht es auch um Jesus Christus und es heißt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles ist wirklich in ihm, durch ihm, zu ihm hingeschaffen, also für ihn, ja für seine Herrlichkeit. Es geht in allem um Jesus Christus. Alles durch Christus ist es geschaffen worden, weil er eben die Entsprechung Gottes ist, das Bild Gottes. Alle Dinge, die Gott tut, die tut er in Jesus Christus. Ja, durch ihn tut er das alles, sodass Jesus Christus verherrlicht wird, also für ihn. Und auch hier wird gesagt, alles besteht durch ihn. Ja, das hat fortwährend seinen Bestand durch ihn, weil er eben alles erhält. Er ist der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Es ist also alles durch ihn entstanden. Und dann heißt es in dieser Negativformulierung, nicht eines ist ohne ihn entstanden. Ja, und da steht jetzt nicht, ja, nicht irgendeine Sache, sondern da steht nicht eins, da steht wirklich die Zahl eins im Urtext. Ja, nicht wirklich eine einzige kleine Winzigkeit ist ohne ihn entstanden. Das heißt, auch er ist nicht entstanden. Alles Entstandene ist durch ihn entstanden. Er ist auch kein Geschöpf, wenn nichts ohne ihn entstanden ist. Gott hat ihn nicht geschaffen, wie diese falschen Zeugen hier behaupten, sondern der ganze Kontext macht klar, er muss Gott sein. Jesus Christus, der ist Schöpfer und deswegen gehört ihm auch alles. Diesem kleinen Kind in der Krippe gehört alles, weil er hat Schöpfermacht. Vers 4 und 5, die Notwendigkeit des Wortes. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ja, wir haben die Göttlichkeit und auch die Schöpfermacht Christi gesehen. Und jetzt beschreibt der Text weiter, warum brauchen wir das? Was hat es mit uns zu tun? In ihm war Leben, heißt es. Ja, Leben biblisch gesehen bedeutet Verbindung zu Gott haben, weil er ja der Lebenserfinder ist. In ihm war Leben. Was ist denn in uns? Wie könnte man das sagen? In uns ist Tod. So könnte man es eigentlich ganz, ganz konkret sagen. Können Sie auch mal kurz lesen. In Römer 5, Vers 12 heißt es über uns, ja, während es über ihn heißt, in ihm war Leben, heißt es über uns in Römer 5, Vers 12, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie eben alle gesündigt haben, so ist es bei uns. Da ist Sünde und dadurch der Tod, und zwar bei allen. Ja, in uns ist Tod seit dem Sündenfall, aber in ihm ist Leben. Guck mal, wie anders er ist. Er ist nicht dem Tod unterworfen, weil er eben sündlos war. Deswegen ist auch die Jungfrauengeburt so wichtig, ja, jetzt an Weihnachten. Durch die Jungfrauengeburt ist er nicht in dieser gleichen Linie von Adam, in dieser Todeslinie geboren. Jesus Christus hat eine eigene Linie, ja, eine neue Menschheit begründet. Nicht diese alte Menschheit, die in Adam ist, das würde jetzt hier Römer 5, wenn wir ein bisschen weiterlesen würden, noch näher beschreiben. Was bedeutet es, diese Todeslinie von Adam? Und was bedeutet es jetzt, wenn einer nicht von Adam abstammend, eine neue Linie begründet durch die Jungfrauengeburt. In ihm ist Leben. Und deswegen kann er auch sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nicht nur Leben, sondern er ist das Leben. Und deswegen ist er uns alles. Deswegen ist es so notwendig, weil er das Leben ist. Und das Leben war das Licht der Menschen. Christus ist das Licht der Menschen und sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ja, ohne ihn gäbe es keine Existenz auf dieser Erde, weil ohne Licht gibt es keine Existenz, da gibt es kein Leben. Und zwar Ist es im, ja, ich sage mal so, im Materiellen so? Es ist aber auch im Geistlichen so, dass wir das Licht brauchen, nämlich Gott, Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Ohne ihn gibt es keine Existenz. Und er kommt jetzt in diese finstere, dunkle, tote Welt hinein und scheint als Licht und macht hell, um uns Leben zu geben. Leben und Licht, das gehört eben zusammen. Und das Licht scheint in der Finsternis, Vers 5. Ja, in diese Welt jetzt hinein, mit all ihrer Verdorbenheit und Gottlosigkeit, da hinein scheint er jetzt. Stellt euch wirklich so ein komplett finsteres Loch vor. Und jetzt nicht, dass da jemand drin lebt. Nein, einfach nur tot ist. Da ist nichts, was irgendwie leben könnte. So ist das Bild von uns. Von uns aus hätte niemand eine Chance, zu Gott ins Licht zu kommen. Weil wir sind tot in unseren Sünden. Totale Finsternis ohne irgendein Leben. Und deswegen brauchen wir ihn so notwendig, dass er da reinscheint. Und jetzt heißt es hier, er kam und will uns Licht und Leben geben. Und alle, die sich jetzt unter ihn beugen und von ihm wieder zum Leben auferweckt wurden und sich deswegen überhaupt erst unter ihn beugen können, ja, kann ein Toter auch nicht. Wer von ihm auferweckt wurde und sich jetzt unter ihn beugt, zu dem kann man wirklich sagen, du bist nicht mehr in der Finsternis. Du bist im Licht. Du bist jetzt, gehörst zu den Geliebten Gottes, zu den Freunden. Du bist nahe gebracht zu Gott. Da haben wir wirklich eine herrliche Stellung in ihm, weil er kam für uns. Eine herrliche Stellung in ihm, dem Licht und dem Leben selbst. Also Jesus Christus erscheint in der Finsternis, aber dann heißt es weiter, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und es meint jetzt nicht einfach nur so, dass sie ihn halt nicht angenommen haben, sondern dieses Wort für erfassen, ja, das kommt noch zweimal im Johannesevangelium vor und meint immer so ein negatives Erfassen, so ein Ergreifen, so ein Überwältigen. Ja, wenn die Feinde Jesu ihn erfassen wollten, dann wollten sie ihn überwältigen, wollten ihn eigentlich weghaben. Und das hat die Welt aber nicht geschafft, heißt es hier. Von sich aus ergreifen, das will die Welt gar nicht. Ja, also im Sinne von, ja, ich nehme ihn zu mir. Ich will bei ihm sein. Ich lasse ihn nicht mehr los. Das tut die Welt nicht. Sie wollte ihn ergreifen und überwältigen, hat es aber nicht geschafft. Warum? Weil er ist Gott, der Allmächtige. Er ist der Schöpfer und er ist das Licht und das Leben. Und über ihn, dieses Wort Gottes, heißt es jetzt in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist der letzte Punkt. Die Menschwerdung des Wortes. Das ist Weihnachten. Dieses Wort, Jesus Christus, kommt jetzt aus der Ewigkeit zu uns und scheint nicht nur rein, so, ja, mit der Taschenlampe von Weitem, scheint er nicht nur in die Finsternis hinein, sondern er kommt selbst in die Finsternis und nimmt unser Fleisch und Blut an. Ja, das Wort wurde Fleisch. Alles von uns angenommen als Mensch. Warum sollte er das tun? Warum sollte er bei uns wohnen? Ja, wörtlich heißt es, bei uns zelten, wirklich sein Zelt aufzuschlagen, ja, als das Zelt der Begegnung mit Gott, wo man ihm begegnen kann. Warum sollte er das tun? Warum sollte er uns seine Herrlichkeit zeigen? Warum sollte er, wie sie heißt, uns Gnade und Wahrheit bringen? Er hatte doch in der Herrlichkeit schon alles. Also ihm ging es ja jetzt nicht schlecht, ihm war es auch nicht langweilig. Warum sollte er das tun? Im Gegenteil, das war eklig für ihn, überhaupt in dieses Drecksloch zu kommen. Aber er hat es getan, weil er gnädig ist. Und weil er Menschen retten will und ihnen auch seine Herrlichkeit zeigen will. Ja, wir sollen diese Herrlichkeit sehen können. Ja, ist ja, wir haben diese Herrlichkeit angeschaut. Wir sollen sie sehen können, wir sollen ihn dadurch verherrlichen können. Bisher hatten wir die Wahrheit. Die Wahrheit, die hat uns Gott durch Mose gezeigt, im Gesetz. Und die Wahrheit ist ziemlich einfach. Gott ist gut, wir sind nicht gut, deswegen sieht es ziemlich schlecht für uns aus. Das ist die Wahrheit. Und die stand bisher da. Wir sind alles verlorene Sünder. Aber was heißt es jetzt hier? Er kam nicht nur in Wahrheit, sondern er kam auch in Gnade. Er kam voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus heißt es mal, im Alten Testament, in den Psalmen heißt es, in ihm haben sich Gnade und Wahrheit geküsst. Die sind zusammengekommen. In ihm. Er bringt das Ganze zusammen. Nicht nur Gottes Wahrheit, sondern auch die Gnade, indem er alles erfüllt. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Wenn jetzt überall Weihnachtsstimmung ist, dann geht mit dieser Sicht hinein. Und wenn ihr dann, oder wir dann vielleicht auch in der Gemeinde am Mittwoch, an Heiligabend, an diesem kleinen Kind in der Krippe hören oder ihr sonst vielleicht auch mal lest, dann ist das genauso richtig. Dieser große Gott kam wirklich als dieses kleine Kind. Aber denkt auch daran, wer dieses kleine Kind wirklich ist. Gott, der allmächtige Schöpfer und das Leben selbst. Bringt uns diese Erhabenheit Jesu aus diesem Text nicht auch ja, wirklich zur Anbetung und macht uns froh, wenn wir zu ihm gehören dürfen? Und dann wissen wir, ja, Gnade ist da und die gilt. Und er genügt. Mehr braucht man nicht. Er ist nämlich der erhabene Gott. Und es lasst uns auch in dieser Zeit jetzt dieser Welt zurufen, wer hier kam, um zu retten. Der Herr des ganzen Universums kam und wurde Mensch. Vielleicht sind jetzt ein paar empfänglicher dafür. Lasst es uns hier zurufen. Ihr Gott kam, um zu retten, kam als Mensch an Weihnachten. Amen.